Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und auch noch ganz liebe Grüße aus der Gemeinde in Rostock. Als ich heute Morgen die Losung gelesen habe, habe ich so gedacht, das passt irgendwie. Ich lese das nochmal vor, den zweiten Vers. Ein Diener des Herrn soll nicht streiten, er soll zu allen freundlich sein, ein guter Lehrer, der stets geduldig bleibt. Diejenigen, die sich widersetzen, soll er mit Freundlichkeit zurechtweisen. Vielleicht gibt ihnen Gott die Möglichkeit, ihr Leben zu ändern. Und genau das werden wir heute sehen. Und ich staune einfach über diesen Bibeltext und bin total dankbar dafür, weil wir heute Jesus in Topform sehen können. Also es ist einfach so wunderschön. Also na gut, wir werden es sehen. Wer sich vielleicht erinnern kann, ich weiß gar nicht, wann ich das letzte Mal hier war, da habe ich über Johannes 3 gesprochen. Und da ging es darum, dass Johannes der Täufer Zeugnis gegeben hat von Jesus Christus. Und da waren halt einige Juden, die haben Johannes den Täufer darauf hingewiesen, dass Jesus, von dem er ja nun immer sprach, nun auch taufte und dass immer mehr Leute zu ihm gingen. Und dann macht Johannes deutlich, ja genau das ist das, was ich eigentlich will. Also ihm ging es genau darum, dass die Menschen Jesus nachfolgen, weil das jetzt endlich sein Auftrag war. Außerdem macht er deutlich, dass ja, jeder, der an den Sohn Gottes glaubt, gerettet wird. Zu dem, was ich gerade gesagt habe, wir erleben Jesus in Topform, er war immer in Topform. Auch wenn er in diesem Text, den wir heute lesen werden, Johannes 4, 1 bis 30, wo wir einen kleinen Schwächemoment erleben. Und ich werde jetzt nicht den ganzen Text lesen, sondern nur die Verse 1 bis 9 lesen. Und zwar Johannes 4, 1 bis 9. Als nun der Herr erfuhr, dass die Pharisäer gehört hatten, dass Jesus mehr Jünger mache und taufe als Johannes, obwohl Jesus nicht selbst taufte, sondern seine Jünger, da verließ er Judäa und zog wieder nach Galiläa. Er musste aber durch Samaria reisen. Da kommt er in eine Stadt Samarias, genannt Sichar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort Jakobs Brunnen. Weil nun Jesus müde war von der Reise, setzte er sich so an den Brunnen. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, um Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Denn seine Jünger waren in die Stadt gegangen, um Speise zu kaufen. Nun spricht die samaritische Frau zu ihm, wie erbittest du als ein Jude von mir etwas zu trinken, da ich doch eine samaritische Frau bin? Denn die Juden haben keinen Umgang mit den Samaritern. Offenbar hat es sich herumgesprochen, dass Jesus Menschen taufte, beziehungsweise es wird hier extra erwähnt, dass er das nicht selbst tat, sondern dass das seine Jünger machten. Vermutlich deswegen, weil Johannes der Täufer ja gesagt hatte, dass der Messias nicht mit Wasser tauft, sondern mit dem Heiligen Geist. Vermutlich deswegen, dass das hier nochmal extra steht, dass die Jünger getauft haben. Und diese Kunde verbreitete sich immer weiter, sodass es bis zu den Pharisäern nach Jerusalem kam, also quasi der geistlichen Elite der Juden. Und damit zog er natürlich die Aufmerksamkeit auf sich, weil die Pharisäer immer alles im Blick behalten wollten, wenn es um irgendwelche geistliche Fragen ging. Johannes der Täufer wurde ja auch schon von Abgesandten befragt, warum er jetzt tauft und so weiter, ob er nicht vielleicht der Christus ist. Genau, und jetzt bekam Jesus das mit, dass die es wiederum mitbekommen haben. Und deswegen zieht er aus Judäa, also aus dem Süden Israels, in den Norden, nach Galiläa. Und weil sie getauft haben, können wir davon ausgehen, dass er sehr dicht am Jordan eigentlich war, so knapp über dem Toten Meer. Genau. Und jetzt zieht er nach Galiläa mit seinen Jüngern. Allerdings liegt zwischen Judäa und Galiläa, was im Norden Israels liegt, noch Samaria. Und das mussten sie durchziehen. Samaria ist allerdings ein Gebiet, was Juden normalerweise mieden. Weil dort lebten die Samariter. Das waren Nachkommen der Israeliten des damaligen Nordreiches. Und die hatten sich mit der Zeit mit vielen Leuten des Assyrischen Reiches vermischt, was Gott eigentlich verboten hatte. Und somit bildete sich mit der Zeit einfach dieses Mischvolk heraus, was von den Juden ja, verachtet wurde. Weil sie nämlich nicht nur den jüdischen Glauben hatten, sondern auch den ganzen Götzendienst der anderen Völker mit reinmischten und sich so ihre Religion zusammenbastelten. Also kein Wunder, dass die Juden sie verachtet haben. Und jetzt geht der Herr Jesus durch dieses Gebiet. Und wenn man sich die Karte angucken würde, das Tote Meer ist im Süden, das, da oben im Norden ist der See Genezareth, und wenn man dann vom Toten Meer flussaufwärts einfach gehen würde, einfach nur nach Norden, würdest du halt auch nach Galiläa kommen. Aber Jesus geht eben nicht diesen Weg, sondern er geht ein wenig nach Samaria rein. Also er tut es irgendwie ganz bewusst. Und jetzt kommt er nach Samaria in die Stadt Sichem. Entweder hieß diese Stadt früher Sichem oder es ist irgendwie ganz in der Nähe davon, weil im 1. Mose kann man lesen, dass der Stammvater Jakob ein Feld dort gekauft hat. Und das hat er dann später auch seinem Sohn Josef gegeben. Und dort gab es halt auch einen Brunnen. Und nach samaritischer Überlieferung soll dieser Brunnen von Jakob gegraben worden sein. Dafür gibt es aber im Alten Testament keine biblischen Belege, also man weiß es nicht so genau. Auf jeden Fall ließ er sich dort nieder, weil er müde war von der Reise. Der Sohn Gottes war müde. Das klingt total paradox eigentlich, wenn wir wissen, wer Jesus Christus ist. Ja, als Gottes Sohn, er war eben nicht nur ganz Gott, sondern er war auch ganz Mensch. Er war müde von der Reise. Und ich musste dabei an Philipper 2, Vers 6 denken, dass er es nicht als ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern dass er Mensch geworden ist. Und dass er jetzt endlich ja, das gelitten hat, was wir auch immer wieder leiden. Und interessanterweise steht hier auch die Uhrzeit. Es steht hier die 6. Stunde. Nun gibt es jetzt verschiedene Zeitrechnungen. Es gibt einmal die jüdische, da wäre es ungefähr 12 Uhr mittags, und dann gibt es die römische, 6 Uhr morgens. Es ist am wahrscheinlichsten, dass es 12 Uhr mittags ist, weil sie waren ja unterwegs. Sie waren auf der Reise, er war müde von der Reise, also waren sie unterwegs, und ich glaube kaum, dass sie nachts gereist sind. Außerdem war an dem Brunnen keiner und Jesus war jetzt endlich dann alleine. Deswegen wird es wahrscheinlich um die Mittagszeit gewesen sein. Das heißt, die Sonne hat erbarmungslos auf ihn runtergebrannt. Und es wird drückend heiß gewesen sein. Und seine Jünger gehen jetzt in die Stadt, um was zu essen zu holen. Und der Herr Jesus bleibt alleine zurück. Und dann passiert etwas Unerwartetes. Eine Frau kommt aus der Stadt zu dem Brunnen, um Wasser zu schöpfen. Passende Gelegenheit. Perfekt. Die nutzt der Herr direkt und fragt sie, gib mir doch zu trinken. Aber die Reaktion der Frau ist einfach nur Verwunderung, weil sie nicht verstehen kann, wie er als Jude sie als samaritische Frau um Wasser bittet, weil ihr die Feindschaft, die zwischen Juden und Samaritern war, die war ihr so präsent und sie kam mit dieser Frage erstmal nicht klar. Aber warum war es unerwartet, dass diese Frau Wasser holte? Es ist die Tageszeit. Mittags hat damals keiner Wasser geholt, sondern das ist entweder morgens oder abends passiert. Und nicht dann, wenn die Mittagshitze da war. Und ja, das wäre dann alles noch anstrengender gewesen. Außerdem gab es noch andere Quellen, die dichter an sicher dran waren an der Stadt und auch Quellwasser führten. Also warum nimmt diese Frau diesen längeren Weg und auch diese Uhrzeit und diese Hitze in Kauf, um Wasser zu holen? Es scheint so, als ob sie versucht, den Menschen, ihren Mitmenschen aus dem Weg zu gehen, weil sie nicht gesehen werden wollte. Und wie wir später im Text erfahren, war diese Frau eine stadtbekannte Sünderin. Und das Entscheidende an diesem Punkt ist, dass der Herr Jesus das wusste. Und dass er diese Frau dennoch anspricht. Und damit will ich auch schon eine erste Anwendung machen. Ich kenne dein Leben nicht und ich weiß auch nicht, was du über dich selbst denkst. Vielleicht denkst du nämlich viel zu schlecht von dir oder weißt einfach, dass du voller Sünde bist, dass du so viel falsch gemacht hast in deinem Leben und du weißt, dass du nicht zu Gott passt. Und vielleicht sagst du auch wie Paulus, ich bin der schlimmste aller Sünder. Und dann sage ich dir, wir sitzen im selben Boot. Aber der Herr Jesus war sich nicht zu schade, dieser Frau zu begegnen. Diese Frau, die selbst unter den Samaritern, was ein von den Juden verachtetes Volk war, die selbst unter den Samaritern verachtet war, die war ganz unten. Und dieser Frau begegnet der Herr. Und wenn er dieser Frau begegnet, warum dann nicht dir? Warum dann nicht auch uns heute? Aber was hat er dieser Frau zu sagen? Lesen wir weiter, Vers 10 bis 15. Jesus antwortete und sprach zu ihr: Wenn du die Gabe Gottes erkennen würdest und wer der ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so würdest du ihn bitten und er gebe dir lebendiges Wasser. Die Frau spricht zu ihm: Herr, du hast ja keinen Eimer und der Brunnen ist tief. Woher hast du denn das lebendige Wasser? Bist du größer als unser Vater Jakob, der uns den Brunnen gegeben und selbst daraus getrunken hat, samt seinen Söhnen und seinem Vieh? Jesus antwortete und sprach zu ihr: Jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die Frau spricht zu ihm: Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ihre Nachfrage, ihre Verwunderung endet in einem sehr spannenden Gespräch. Und es scheint erstmal so, dass der Jesus gar nicht so richtig darauf eingeht, auf ihre Frage, warum er als Jude sie um Wasser bittet. Aber wenn wir diesen Text betrachten, merken wir, eigentlich tut er das doch. Und er erklärt, warum er sie überhaupt angesprochen hat. Er sagt quasi: Wenn sie wüsste, wer er ist, dann würde sie ihn fragen würde sie ihn bitten und er würde ihr lebendiges Wasser geben. Sie wusste überhaupt nicht, wer da vor ihr stand. Sie hat damit gerechnet, dass sie dort alleine sein wird, ihr Wasser schöpft und wieder in die Stadt zurückgeht. Aber dann war da plötzlich ein Mann und sie kannte den nicht und er sprach sie einfach an. Sie wusste nicht, dass es der Messias war. Und gleichzeitig sagte er aber auch: Wenn sie ihn bitten würde, dann wird er ihr lebendiges Wasser geben. Das klingt fast wie eine Verheißung, wie ein Versprechen. Aber was ist mit diesem lebendigen Wasser gemeint? Die Frau dachte dabei verständlicherweise an das Wasser, was im Brunnen war. Ich habe verschiedene Auslegungen gelesen und die sind sich auch nicht so ganz einig. Im Bibellexikon zum Beispiel habe ich gelesen, dass dieser Brunnen von einer Quelle gespeist war. Und das war damals halt sehr, sehr wertvoll. Und deswegen wurde solches Quellwasser als lebendiges Wasser bezeichnet. Und somit ist es irgendwo nachvollziehbar, dass sie dann an diesen Brunnen denkt. Und sie denkt da halt auch recht praktisch und stellt dann halt fest, dass er ja überhaupt gar kein Behältnis hat, womit er dieses Wasser überhaupt rausschöpfen kann. Also woher soll das dann bitte kommen? War er denn größer als Jakob? Also nach samaritischen Überlieferungen, ne, wie ich schon gesagt habe, wurde der Brunnen von Jakob gegraben. Sie nennt aber außerdem auch Jakob Vater. Und damit versucht sie, wie eigentlich alle Samariter auch, die Geschichte Israels sich zu eigen zu machen. Und irgendwie, dass sie irgendwie mit dazugehören. Und in der Tat war Jakob eine sehr große und wichtige Person. Er ist immerhin der Stammvater. Und er hat letztendlich auch den Namen Israel von Gott bekommen. Aber die Frau merkte, dass da jemand war, der nun irgendwie den Anspruch hatte, größer zu sein als dieser Jakob. Immerhin etwas. Denn jetzt kommen wir nämlich schon zum nächsten Punkt. Der Jesus spricht hier gar nicht vom irdischen Wasser. Seine Worte sind ausschließlich geistlich zu verstehen. Denn diese Gabe, von der er spricht, diese Gabe Gottes, ist jetzt endlich er selbst. Er, der Sohn Gottes. Und jetzt erklärt er den Unterschied zwischen irdischem Wasser und diesem Wasser, was er gibt. Im Gegensatz zu normalem Wasser, was man so trinken kann und womit man seinen trockenen Gaumen wieder befeuchten kann, wird dieser Durst nur vorübergehend gestillt. Aber das lebendige Wasser, was der Herr Jesus gibt, das stillt den Durst vollkommen. Und es bewirkt etwas in einem, dass da Wasser quillt, was bis in die Ewigkeit hineinquillt. Da merkst du einfach, dass es eine geistliche Dimension hat. Und dieses normale Wasser, es beschreibt unser Leben in dieser Welt. Jeder von uns hat Wünsche, Sehnsüchte. Er wünscht sich oder sucht danach, erfüllt zu werden. Und wir haben diese Sehnsucht und versuchen alles Mögliche, um das auszufüllen. Zum Beispiel mit Arbeit, mit Sport, mit Erfolg, Anerkennung, mit Ruhm, mit Geld und Reichtum, Besitz, Macht, Sex, Drogen und Alkohol. Oder mit irgendwelchen Religionen, wo jetzt endlich noch doch nur wir selbst im Mittelpunkt stehen. Es gibt auch so Adrenalin-Junkies, die immer nach dem nächsten Kick suchen. Aber es können auch so gute Sachen sein wie Familie. Wenn du versuchst, in der Familie deine Identität zu suchen und davon erfüllt zu werden. Man kann diese Liste noch unendlich weiterführen, aber sie haben alle etwas gemeinsam. Sie werden uns niemals vollständig ausfüllen können. Das Glück, das hält oft nur kurz an und dann brauchen wir wieder was Neues, um wieder glücklich sein zu können. Es stillt also unseren Lebensdurst nicht, weil es vergänglich ist. Es ist vergänglich und ja, es hat keinen Bestand. Und spätestens nach unserem Tod ist das sowieso alles weg. Worauf also setzt du deine Hoffnung? Wovon versprichst du dir Glück und Zufriedenheit? Wovon machst du dich abhängig in deinem Herzen, in deinem Leben? Der Herr Jesus sagt, dass sein Wasser nicht nur unseren Lebensdurst stillt, sondern dass er in uns etwas verändert. Dass in uns etwas passiert und wir dann eine Quelle in uns haben, die bis ins ewige Leben quillt, also über dieses irdische Leben hinausgeht. Und das ist der Heilige Geist, den er uns schenken möchte. Und wenn Gott in unser Herz kommt, dann erfüllt er uns wirklich ganz und er schafft eine untrennbare Verbindung und schenkt uns damit so viele geistliche Segnungen. Da musste ich an Epheser 1, Vers 3 denken. Gepriesen sei Gott und der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jedem geistlichen Segen in den himmlischen Regionen in Christus. Und dann ab Vers 13, am gleichen Kapitel, in ihm seid auch ihr, nachdem ihr das Wort der Wahrheit, das Evangelium eurer Errettung gehört habt, in ihm seid auch ihr, als ihr gläubig wurdet, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung, der das Unterpfand unseres Erbes ist bis zur Erlösung des Eigentums zum Lob seiner Herrlichkeit. Der Heilige Geist ist eine Versiegelung, eine Sicherheit und die Garantie, dass wir eines Tages in Ewigkeit bei Gott sein werden. Und das ist das, wovon der Herr Jesus hier spricht. Und als die Frau das hört, sagt sie, gib mir von diesem Wasser. Und man denkt sich so, ja, sie hat's geschnallt. Aber dann wird deutlich, als sie die Begründung dafür sagt, dass sie es doch noch nicht verstanden hat und immer noch normales Wasser vor Augen hat. Sie sagt, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Ihr Anliegen war, dass sie nicht mehr laufen muss und halt auch keinen Durst mehr hat. Und es war halt auch mühselig, dann mit einem großen Krug Wasser jeden Tag durch die Gegend zu laufen. Ne? Und dann, sie hatte sich ja schließlich auch eine spezielle Tageszeit dafür ausgesucht, da wo es am heißesten war, weil sie den Leuten aus dem Weg gehen wollte. Und genau da denke ich, dass es sogar noch mehr ist, als einfach nur dieses Wasser holen. Wie ich ja anfangs schon gesagt habe, sie war eine stadtbekannte Sünderin. Und ich denke, sie hat sich geschämt. Und sie wollte diesen Menschen aus dem Weg gehen. Und irgendwie klingt das so, als ob sie das Leid ist. Sie will das nicht mehr. Sie hat, umgangssprachlich gesagt, die Schnauze voll davon. Sie kann mit dieser Schmach nicht mehr umgehen. Sie kann das nicht mehr tragen. Sie möchte das nicht mehr. Und da wird diese Sehnsucht in ihr deutlich. Und auch wenn sie das Ganze noch nicht richtig verstand, bittet sie den Herrn jetzt um dieses lebendige Wasser. Und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Und dazu lese ich jetzt die Verse 15 bis 30. Die Frau spricht zu ihm, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Die Frau antwortete und sprach, ich habe keinen Mann. Jesus spricht zu ihr, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann. Denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du die Wahrheit gesprochen. Die Frau spricht zu ihm, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Unsere Väter haben auf diesem Berg angebetet und ihr sagt, in Jerusalem sei der Ort, wo man anbeten soll. Jesus spricht zu ihr, Frau, glaube mir, es kommt die Stunde, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem den Vater anbeten werdet. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir beten an, was wir kennen, denn das Heil kommt aus den Juden. Aber die Stunde kommt und ist schon da, wo die wahren Anbeter den Vater im Geist und in der Wahrheit anbeten werden. Denn der Vater sucht solche Anbeter. Gott ist Geist und ihn und die ihn anbeten, müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Die Frau spricht zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, welcher Christus genannt wird. Wenn dieser kommt, wird er uns alles verkündigen. Jesus spricht zu ihr: Ich bin's, der mit dir redet. Unterdessen kamen seine Jünger und verwunderten sich, dass er mit einer Frau redete. Doch sagte keiner: Was willst du oder was redest du mit ihr? Nun ließ die Frau ihren Wasserkrug stehen und lief in die Stadt und sprach zu den Leuten: Kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Ob dieser nicht der Christus ist? Da gingen sie aus der Stadt hinaus und kamen zu ihm. Er sagt, also sie bittet ihm das Wasser und er sagt: Geh hin, rufe deinen Mann und komm her. Bevor sie gerettet werden konnte, musste da noch was geklärt werden. Und deshalb spricht der Herr Jesus sie direkt darauf an und das ganz ohne Verurteilung. Und dann sagt sie: Ich habe keinen Mann. Also in dem Sinne, dass sie keinen Ehemann hat, nicht verheiratet ist. Und das bestätigt der Herr Jesus. Sie hat 5 Männer gehabt und der jetzige Mann war nicht ihr Ehemann. Wir wissen nicht, was mit den 5 Männern war. Vielleicht haben die Männer sie verlassen, vielleicht hat sie die Männer verlassen. Vielleicht sind sie auch einfach früh gestorben. Dann wäre es sogar nicht mal verkehrt gewesen. Es war damals eigentlich üblich, wenn ein Bruder gestorben ist, dass ein anderer Bruder, der noch nicht verheiratet war, die Frau dann zu sich genommen hatte, so quasi eine Schwagerehe. Das war damals sogar ja, im Gesetz geregelt. Aber wir wissen das nicht. Da können wir wirklich nur spekulieren. Wenn man den Zusammenhang betrachtet, könnte man schon denken, dass da Sünde im Spiel war. Aber wie gesagt, da können wir nur spekulieren. Aber das Problem war, zu diesem Zeitpunkt lebte sie mit einem Mann zusammen, mit dem sie nicht verheiratet war. Und das war das Problem. Das ist Sünde und das nennt die Bibel Hurerei. Und deswegen musste der Herr Jesus das ansprechen, weil Sünde grundsätzlich von Gott trennt. Und er gibt ihr Recht, indem sie sagt, sie hat keinen Ehemann. Und im Prinzip hat sie damit das Urteil über sich selbst gesprochen. Sie wusste eigentlich, dass das falsch war. Und indem sie das sagt, wird eigentlich noch viel mehr deutlich. Das ist mir eigentlich gar nicht aufgefallen, erst als ich einen Kommentar von Gerhard Meyer gelesen habe. Indem sie sagt, dass sie keinen Ehemann hat, sagt sie eigentlich, sie hat niemanden. Sie hat niemanden, der sie liebt. Sie war gerade mit einem Mann zusammen, der nicht bereit war, sie zu heiraten. Der hat sie eigentlich nur ausgenutzt, erotisch, wirtschaftlich, wie auch immer. Aber er war nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Und sie ließ sich darauf ein, weil sie sich etwas davon erhoffte. Sie wollte, ja, Liebe, sie wollte Gemeinschaft. Und dann stürzte sie sich in diese Sünde und bekam Einsamkeit. Hier wird eigentlich ihre Not erst so richtig deutlich. Die Not, die Sünde macht. Sünde lügt uns immer etwas vor. Sie verspricht uns etwas Gutes, aber das, was zurückbleibt, ist ein Scherbenhaufen. Uns wird Glückseligkeit versprochen, aber jetzt endlich werden wir damit nur unglücklicher. Und indem Jesus das sagt, wird ihr deutlich, das ist kein normaler Mensch, der da vor mir steht. Das muss jemand sein, der den Heiligen Geist hat. Also immerhin sagt sie, er ist ein Prophet. Sie hat ihn noch nicht als den Messias erkannt, aber sie erkennt, das ist was Besonderes. Der weiß Bescheid. Da brauche ich mich nicht verstecken. Ich kann ihn gar nicht täuschen. Und dann redet sie ganz plötzlich über Anbetung. Ob jetzt in Jerusalem, wie es die Juden sagen, oder auf dem Berg. Und als sie den Berg meint, sie stehen nämlich direkt neben dem Berg Gerazim. Und das war die heilige Stätte der Samariter. Und es scheint irgendwie erstmal wie so ein Ablenkungsmanöver, so, oh, jetzt weiß er Bescheid, lenke ich mal irgendwie schnell ab, so. Sie hat schon verstanden, dass es um geistliche Dinge ging. Und dann fragt sie plötzlich etwas über Anbetung. Und das war tatsächlich ein großer Streitpunkt zwischen Juden und Samaritern. Wo sollte man jetzt anbeten? Ist es jetzt wirklich Jerusalem oder ist es Gerazim? Und sie dachte sich vielleicht, wenn Jesus ein Prophet ist, vielleicht weiß er das ja. Da wird irgendwie auch deutlich, dass es doch eher Sehnsucht in ihr war, diese Schuld vielleicht, die sie hatte, loszuwerden. dass sie sagt, wie kann ich denn jetzt, ne, was muss ich denn jetzt machen? Sie war überführt von der Sünde und sagt, was muss ich jetzt machen? Muss ich jetzt nach Jerusalem oder zum Gerazim gehen? Und der Herr antwortet ihr. Er spricht sie mit Frau an, einer ehrenvollen Anrede. Und dann sagt er, glaube mir. Nicht, du musst jetzt das und das tun, sondern glaube mir, das ist werbend. Er wirbt um sie. Und das, was er sagt, das ist prophetisch und revolutionär zugleich. Im Prinzip sagt er nämlich, dass es keinen zentralen Anbetungsort mehr geben wird, keine heilige Stätte, wo man Gott anbeten muss. Aber um die Völker, also die Samariter und die Juden, jetzt nicht gleichzusetzen, sagt er schon nochmal deutlich, dass das, was die Samariter gemacht haben mit ihrem zusammengebastelten Glauben, dass das nicht der richtige Weg war, dass sie da auf einem falschen Weg waren und der Gottesdienst der Juden an sich schon richtig war. Sie wussten, was sie anbeteten, die Juden. Sie wussten oder sie glaubten an den wahren Gott, auch wenn sie lange nicht alles richtig gemacht haben. Und er sagt auch, das Heil kommt aus den Juden. Und auch das ist richtig. Wenn wir wissen, dass der Jesus Christus das Heil ist, dann wissen wir auch das, was die Frau nämlich am Anfang gesagt hat. Sie hat ihn nämlich als Juden erkannt. Der Herr war Jude, als er auf dieser Welt war. Und damit stimmt es. Er war ein Nachkomme Davids, wenn man in den Stammbaum guckt, aus dem Stamm Juda und damit auch ja, von Abraham, Isaak und Jakob ein Nachfahre im Prinzip. Er war Jude, deswegen kommt das Heil auch aus den Juden. Aber diese Art und Weise, zu Gott zu kommen, ist halt so anders, als die Juden das damals gemacht haben, denn ihr Gottesdienst war ganz oft nur äußerlich. Sie glaubten, dass sie durch das Gesetz oder durch Zeremonien und Opfer zu Gott kommen können, durch reine äußerliche Dinge. Aber der Herr Jesus stellt das hier richtig und zeigt, worauf es eigentlich ankommt. Eben nicht auf diese Äußerlichkeiten, auf diese Zeremonien, auf das Gesetz und so weiter, sondern es kommt auf das Herz an, auf das Innere. Gott im Geist und in der Wahrheit anzubeten und ihm zu nahen, bedeutet, sich innerlich auf ihn auszurichten. Ehrlich und ohne Heuchelei, weil wir können ihm sowieso nichts vormachen. Es bedeutet, ihm mit dem Herzen nachzufolgen und im Glauben an ihn, ja, zu ihm zu kommen. Du musst dich an Hebräer 11, Vers 6 denken. Da steht, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohl zu gefallen. Denn wer zu Gott kommt, muss glauben, dass er ist und dass er die belohnen wird, welche ihn suchen. Man kann nur im Geist zu Gott kommen, wenn man den Heiligen Geist hat. Und das wiederum geht nur, wenn man an den von Gott verheißenen Messias glaubt. Und interessanterweise kommt diese Frau jetzt tatsächlich, auch wenn sie das noch nicht ganz verstanden hat, was damit jetzt alles gemeint ist, kommt sie jetzt auf diesen Messias zu sprechen. Vielleicht hat sie hat das wahrscheinlich wirklich noch nicht ganz verstanden. Und dann erinnert sie sich plötzlich, Moment, da kommt doch der Messias. Und wenn der da ist, dann wird er uns das alles verkündigen. Und da zeigt sie im Prinzip, dass sie auf ihn wartet, auf den Messias wartet und irgendwie auf ihn hofft, dass er wirklich Erlösung bringen wird. Sie bekam Sehnsucht nach dem Messias. Und jetzt war sie bereit. Nachdem sie erkannt hatte, dass sie eine Sünderin ist und Vergebung braucht. Und jetzt sagt der Herr Jesus, ich bin's, der mit dir redet. Er offenbart sich ihr. Und es ist sehr interessant. Bei mir steht, ich bin's, also ich bin es. Also er ist der Messias. Da steht aber eigentlich noch mehr, weil dieses S steht gar nicht, oder gehört eigentlich gar nicht zu diesem Text. Das heißt, er sagt, ich bin. Und das ist der Name, mit dem sich Gott Mose vorgestellt hat. Ich bin, der ich bin. Jesus Christus ist die Rettung. Er ist die Antwort auf unsere Fragen. Er ist der Sohn Gottes. Er ist derjenige, der unseren Lebensdurst stillt. Und er sagt auch hier, Jesus Christus ist Gott. Und ich habe am Anfang ja gesagt, dass diese Frau eine stadtbekannte Sünderin war, die verachtet wurde. Und den Herrn Jesus hat das nicht aufgehalten. Es ist völlig egal, was du alles in deinem Leben falsch gemacht hast. Weil es den Herrn nicht davon abhält, dich zu lieben. Es hat ihn nicht davon abgehalten und er hat es bewiesen dadurch, dass er am Kreuz für dich und mich gestorben ist. Römer 5, Vers 8. Gott aber beweist seine Liebe zu uns dadurch, dass Christus für uns gestorben ist, als wir noch Sünder waren. Er wusste bereits, was du alles falsch machst. Er wusste, was ich falsch mache, und er ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass wir eben nicht nur erkennen, dass wir Sünder sind, sondern dass wir Rettung brauchen. Die Sünde hält Gottes Liebe nicht ab, aber sie hält uns natürlich von dieser andauernden Gemeinschaft mit ihm ab. Und deswegen muss diese Sünde rausgeräumt werden. Und weil er uns so sehr liebt, hat er das selbst gemacht. Weil wir das mit unseren äußerlichen Ritualen oder mit Opfern oder mit unseren guten Taten nicht aufwiegen können. Wir können unsere Schuld selbst nicht abtragen. Das funktioniert einfach nicht. Aber der Herr Jesus ist so voller Liebe, dass er dafür ans Kreuz gegangen ist. Er hat sich für meine und für deine Sünde bestrafen lassen. Und das Einzige, was wir tun können, ist genau das anzunehmen, im Glauben. Und dann schenkt er uns den Heiligen Geist, mit dem wir dann versiegelt sind als Gottes Eigentum. Und dann lässt die Frau ihren Krug stehen. Eigentlich ein Sinnbild dafür, dass das, wo sie sich vielleicht irgendwie etwas erhofft hat, diese menschlichen, normalen Sehnsüchte, dass sie das stehen lässt. Dass sie sich eben nicht mehr mit diesen menschlichen Methoden versucht, Erlösung zu schaffen. Sie lässt diesen Wasserkrug stehen. Und dann läuft sie in die Stadt und erzählt voller Aufregung davon, dass da jemand ist, der ihr alles gesagt hat, was sie getan hat. Sie wusste, dass da jemand war, der sie kannte und sie trotzdem liebte. Und dann lud sie die Leute ein, zu sehen, ob das nicht der Christus ist. Sie hatte das für sich selbst erkannt. Sie hatte erkannt, das ist mein Retter. Und jetzt lädt sie die Leute dazu ein, das selbst für sich auch herauszufinden. Und auch ihn als persönlichen Retter anzunehmen, als Messias anzuerkennen. Es ist so schön irgendwie, wie der Herr Jesus hier dieses Versprechen, was er am Anfang gegeben hat, wenn du mich darum bittest, dann werde ich dir das geben, wie er das einhält. Er sagt, ich bin's, der mit dir redet. Sie versteht das, nimmt es an, und da beginnt etwas in ihr so zu sprudeln, dass sie gar nicht anders kann. Sie muss einfach in die Stadt laufen und sie muss den Leuten davon erzählen. Sie wurde in diesem Moment gerettet. Sie hat dieses lebendige Wasser von dem Herrn Jesus bekommen und er hat sein Versprechen gehalten. Und als letzten Punkt möchte ich gerne unseren Blick auf unseren Herrn Jesus richten. Das ist mir so deutlich geworden in diesem Text. Das ist mir vorher noch nie so richtig aufgefallen, aber ich habe es eigentlich auch schon gesagt. Die Motivation, mit der Jesus das hier tut, ist Liebe. Das wird so deutlich in diesem Text. Als der Tag am heißesten war, als er von der Reise komplett fertig und müde war, sich an diesen Brunnen setzt und eigentlich wahrscheinlich nichts anderes wollte, als einfach nur einen Schluck Wasser zu trinken, da kommt diese Frau und er bittet sie auch um Wasser und dann ergibt sich ein Gespräch und er stellt seinen Durst hinten an, weil er das Reich Gottes an erste Stelle stellt, weil er diese Frau sieht. Und dann entsteht dieses Gespräch und seine Aussage: Ach, wenn du wüsstest, wer mit dir spricht. Ich kann diesen Seufzer da förmlich hören und ich kann diese Sehnsucht da irgendwie so ein Stück weit rausspüren. Dieses, ach, wenn du wüsstest, dann würdest du endlich erlöst werden von deiner Not, die du hast, von deiner Schuld. Er hatte sie von Anfang an gesehen und er hat wirklich gesehen, wer sie war, was sie alles getan hat. Und er liebte sie trotzdem und er wollte sie retten. Aber er musste etwas klären, nämlich die Sünde, die in ihrem Leben war. Und wie er diesen wunden Punkt in ihrem Leben trifft, ist so krass. Er sagt einfach nur, geh hin, hol deinen Mann und komm wieder zurück. Da ist keine Verurteilung, keine Bloßstellung, das, wovor sie sich wahrscheinlich immer wieder gefürchtet hat. Da ist kein mit dem Finger auf jemanden zeigen und sagen, ja, du hast aber das und das falsch gemacht. Das ist eben nicht so, sondern er gibt ihr die Chance, das selbst zu erkennen. Und er fällt auch nicht mit der Tür ins Haus und sagt, ja, du musst dich jetzt bekehren, ansonsten kommst du in die Hölle. Das sagt er auch nicht. Er führt sie Schritt für Schritt. Er geht auf ihre Fragen ein, auf ihre Aussagen. Und er erklärt in liebender Geduld und wartet auf diesen Moment, in dem sie wirklich bereit ist, dass sie sich ihm offenbaren kann, dass er sagen kann, ich bin der Messias, ich bin Gott. Das ist Liebe, das ist unser Herr. Und was wir daraus lernen können, ist einfach, wie wir anderen Menschen begegnen sollen. Diese Liebe zu den Mitmenschen, die noch nicht gerettet sind, die wünsche ich mir selbst und uns allen. Diese Geduld, diese seelsorgerliche, behutsame Art, Dinge klar anzusprechen oder Sünde auch klar anzusprechen, aber dennoch in Liebe, ohne den anderen ja fertig zu machen. Das wünsche ich ja mir und uns auch viel mehr zu sehen und vor allem auch annehmen zu können, wie sehr der Herr uns liebt. Und diese Liebe, die führt zur Anbetung. Ich möchte zusammenfassen. Wir haben heute eine samaritische Frau gesehen, die selbst in ihrem Volk, was von Juden verachtet war, auch verachtet wurde. Sie war ganz unten. Und der Herr Jesus begegnet ihr trotzdem und fängt ein Gespräch mit ihr an. Und die ganze Schuld und diese gesellschaftliche Ausgrenzung, diese Grenzen, so, die gesellschaftlich gesetzt werden, die haben für ihn gar keine Rolle gespielt. Das war kein Hinderungsgrund für ihn. Und dann erklärt der Herr Jesus, dass das, was die Welt uns bietet, dass es uns nicht erfüllen kann, aber dass das, was er uns gibt, den Heiligen Geist, Errettung, Vergebung der Schuld, dass das uns wirklich ausfüllen kann und dass das wirklich bis ins ewige Leben hineingibt, dass das etwas ist, was ewig hält, was über unser irdisches Leben hinausgeht. Aber um gerettet zu werden, müssen wir nicht nur erkennen, dass wir Sünder sind, sondern wir müssen erkennen, dass wir Rettung brauchen. Und dann dürfen wir das annehmen, was er für uns am Kreuz getan hat. Nämlich, dass er unsere Schuld bezahlt hat, dass er das Gericht, was du und ich verdient haben, dass er das getragen hat. Und er ist auferstanden am dritten Tag. Und er lebt. Und dann, das ist das, was wir an Pfingsten feiern, schenkt er den Heiligen Geist, die Geburtsstunde der Gemeinde. Und er gibt diesen Heiligen Geist und versiegelt uns damit als sein Eigentum, als Kinder Gottes, wie es in Johannes 1 steht. Und dann sehen wir einfach diese Liebe, die Jesus hat, die im Text so deutlich ist. Diese Liebe, mit der er dieser Frau begegnet. Und diese Liebe soll uns als Vorbild dienen, ihn selbst zu lieben und auch von seiner Liebe so erfüllt zu sein, ihm ähnlicher zu werden und auch lernen, Menschen mit seinen Augen zu sehen, damit wir auch seine Liebe weitergeben können. Das wünsche ich uns. Amen.